Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Für zwei Dinge ist der Ort, aus dem wir uns heute melden, mindestens bekannt. Erstens, wir sind im größten Binnenhafen Europas. Und zweitens, Horst Schimanski hat hier ermittelt, der Tatortkommissar, und lugt hier aus sämtlichen Ecken, wenn man genau hinschaut. Die Lebenszeit ist heute in Duisburg-Ruhrort. Herzlich willkommen, sage ich, zu dieser Sendung. Mein Name ist Stefanie Gebert. Und ein drittes Merkmal, da macht sich Ruhrort gerade auf den Weg, bekannt zu werden. Nämlich überall auf der Welt für die schwarze Null bei der Ökobilanz. Und das hat nichts mit Christian Lindner zu tun. Ruhrort will umweltneutral werden. Und das heißt, bis 2029 soll das Leben der Menschen hier weder das Klima noch die Umwelt belasten. Wie kann das funktionieren? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Ist das ein hehres Ziel von Ökospinnern oder ein langer, aber gangbarer Weg hin zu einer Stadt von morgen und damit auch Blaupause für Nachahmer in anderen Kommunen? Das wollen wir klären. Und wenn ich wir sage, sind hier noch viele Menschen mehr, die um mich herum stehen und versammelt sind in Ruhrort, die davon berichten werden und auch Fragen beantworten können. Natürlich auch Fragen von Ihnen. Wenn Sie welche haben zu dieser Sendung, zu dieser Lebenszeit, dann melden Sie sich gerne unter der 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und da können Sie so Fragen beantworten, wie hat sich Ihre Kommune eigentlich schon auf den Weg gemacht, klimaneutral zu werden? Was sind Hürden aus Ihrer Sicht? Vielleicht, wie bringen Sie sich da ein? Was muss der Bund, was muss das Land beisteuern? Erzählen Sie gern von Ihren Erfahrungen. Wir haben heute im Deutschlandfunk den Klimatag. So geht Klimaschutz, heißt es, im Rahmen unserer Denkfabrik. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Und jetzt steigen wir hier ein, zusammen mit Katrin Witthaus. Die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Sie ist Geschäftsführerin von Urban Zero. Und da ist die Null, die Zero, schon mit im Namen und damit Programm, würde ich sagen. Vielleicht sagen Sie noch mal mit Ihren eigenen Worten, was heißt umweltneutral, denn das geht ja eigentlich über das klimaneutral deutlich hinaus. Erklären Sie es mal.
Danke schön. Ich versuche es einmal ganz kurz zu erklären. Klimaneutral ist ja in aller Munde. Das ist ja ein Thema, das uns alle auch beschäftigt und das wir alle auch schon mitbekommen haben. Umweltneutral geht noch ein bisschen darüber hinaus. Klimaneutral, da geht es um die Erderwärmung, da geht es um CO2-Emissionen. Wir gucken ein Stückchen weiter und gucken noch andere Kategorien an. Also zum Beispiel die Versauerung der Böden, die Eutrophierung der Gewässer, Ozonabbau, Sommersmog. Das heißt, wir haben einen etwas ganzheitlicheren Blick. Und also nicht, dass wir CO2-Emissionen und die Minderung dessen schmälern wollen. Nein, aber wir gucken noch ein bisschen drüber hinaus, um halt wirklich auf alle Kategorien des menschlichen Lebens und der Umwelt zu achten bei unserem Projekt.
Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen, wo wir das hier in Ruhrort spüren, damit das Ganzheitliche deutlich wird?
Wir haben zum Beispiel was ganz Spannendes oder was auch ein großes Projekt innerhalb des noch größeren Projektes ist. Da geht es um das Thema Gebäudesanierung. Also Gebäude ist natürlich CO2 ein ganz, ganz großes Thema. Und es gibt ja auch schon viele Hinweise darauf, welche Emissionen zum Beispiel entstehen, wenn ich neu baue. Und deshalb gehen wir hier an Objekte ran im Sinne der Zirkularität, dass wir also keine neuen Emissionen verursachen. Und da gucken wir halt nicht nur, welche Emissionen stecken bei den einzelnen Materialien wie Türen, Fenster, Dämmstoffe dahinter. Und schauen also neben CO2, wie die anderen Kategorien aufgestellt sind. Das heißt, wir machen Ökobilanzierung, nennt man das, der einzelnen Produkte, der einzelnen Materialien. Und erst wenn wir überall ein ausgewogenes Verhältnis haben, dann würden wir sie tatsächlich einbauen.
Und das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, aber Sie machen das auch für das große Ganze. Dieses Mal gucken heißt aber eigentlich, Sie haben alles zusammenberechnet, haben eine Umweltbilanz aufgestellt. Was ist in dieser Rechnung alles drin, damit man eine Vorstellung hat?
Also die meisten kennen ja so Ökobilanzierung von Produkten. Also wenn ich jetzt in eine Drogerie gehe und mir eine Zahnpasta aus dem Regal hole, dann ist oft bekannt, welche Ökobilanz hinter einem Produkt steht, vom Transport, von der Herstellung, bis es dann letztendlich im Regal steht. Und dieses Verfahren haben wir durch die Zusammenführung verschiedener wissenschaftlicher Methoden auf einen Stadtteil angewandt. Und das war jetzt auch das erste Mal, dass das gemacht wurde. Im letzten Jahr wurde es veröffentlicht. Das ist dann ein sogenanntes Lifecycle Assessment, eine Ökobilanzierung eines Stadtteils. Also wir gucken wirklich auf den Stadtteil Duisburg-Ruhrort mit seinen 5,5 Quadratkilometern und seinen 5.500 Einwohnern und dem größten Binnenhafen Europas auch noch mit dabei und haben in verschiedenen Kategorien geguckt, wie hoch sind denn die Kosten, die dieser Stadtteil in der Umwelt verursacht in einem Jahr. Das heißt, wir haben uns den Transport angeguckt, das Mobilitätsverhalten hier vor Ort, also wie oft wird das eigene Auto benutzt. Konsum spielt eine Rolle, dann aber natürlich das Thema, wie sind die Gebäude aufgestellt, wie ist die Gebäudestruktur, welches Alter haben die Gebäude, in welchem Sanierungszustand sind die Gebäude und auch das ganze Thema, wie versiegelt sind die Flächen. Also das heißt, wir haben wirklich uns eigentlich mit jedem jedem Bereich einmal beschäftigt, der das Leben in einem urbanen Raum wie Duisburg-Ruhrort betrifft.
Und da gibt es eine große Rechnung, da haben sie einen Strich drunter gemacht und dann wird analysiert, was das bedeutet und dann versuchen sie auch in die Kompensation zu kommen, richtig? Was sind das, die drei Phasen? Ich glaube, drei Phasen sind insgesamt das Projekt aufgestellt.
Genau, an sich ist es eigentlich relativ simpel. Also wir analysieren, wie hoch sind die Kosten, die ein solcher Stadtteil an der Umwelt verursacht. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Das waren im Jahr 2021, war unser Referenzjahr der Daten, rund 20 Millionen Euro in einem Jahr. Genau, Strich drunter. Und dann ist der nächste Schritt, wir reduzieren diese Kosten, so weit wie irgendwie möglich. Da sind wir gerade dabei, eine große Maßnahmenplanung im Hintergrund anzustellen, weil das natürlich auch viele große Dinge sind, die da bewegt werden müssen. Von erneuerbaren Energien, eine neue Wärmeversorgung, Mobilitätsverhalten, aber natürlich auch Konsum, das ist auch ein wichtiges Thema. Und wenn wir dann reduzieren, was wir reduzieren konnten, ist der dritte Schritt die Kompensation, um halt auch auf die schwarze Null zu kommen, die Sie ja eingangs erwähnten. Das heißt, wir möchten hier vor Ort die Flächen, die wir haben, aufwerten im Sinne der Biodiversität, um halt mehr Artenvielfalt wieder möglich zu machen. Das ist also zum einen für die Artenvielfalt gut, aber bringt natürlich auch viel für den Stadtteil. Also ne, es gibt ja viele Hitzeinseln durch stark versiegelte Flächen und wenn die halt entsiegelt werden, schöner gestaltet werden, immer im Sinne der Biodiversität, dann gibt es natürlich auch mehr Aufenthaltsqualitäten oder weniger Hitzeinseln, mehr Frischluftschneisen und so weiter.
Bis hierhin erstmal vielen Dank, weil ich an dieser Stelle auch mal schauen möchte. Wir sind ja hier an einem Kristallisationspunkt sozusagen, wo es genau um Aufenthalt und Flächenentsiegelungen geht. Wir sind nämlich am Neumarkt hier mit unserem Übertragungswagen und unsere Reporterin Eva-Maria Götz, die hat sich mal diesen Neumarkt genauer angeschaut, kann uns den noch mal ein bisschen beschreiben und hat auch mit den Anwohnenden gesprochen. Was ist hier sichtbar von der Initiative, Eva-Maria, und wo, was sagen die Anwohnenden dazu?
Ja, ich stehe jetzt mitten auf dem Neumarkt. Ein versiegelter Platz, muss man sagen, mit teilweise altem, teilweise neuem Kopfsteinpflaster versiegelt, mit Bäumen bestellt. Es ist ein langgestreckter Platz, rechts und links von zwei schmalen Straßen flankiert, auf denen im Moment keine Autos fahren. Es gibt viele Bäume auf dem Platz und es gibt historische Straßenlaternen. Das macht das Ganze schon mal einladend. Mittlerweile gibt es aber auch Sitzmöbel, Bänke und Tische, an denen man sich aufhalten kann. Und auffallend sind Hochbeete, die überall aufgestellt sind und die sehr bunt bepflanzt sind, teilweise mit Kräutern, mit Gemüse, teilweise mit Sonnenblumen. Also alles Dinge, die auch die Insekten gerne mögen und vielleicht auch die Anwohner, wenn sie sich Kräuter mal holen können. Umstellt ist der Platz von Gebäuden, teilweise historisch, teilweise Wohngebäude mit Läden unten und viele Läden. Da gibt es zum Beispiel einen Friseur, es gibt eine Apotheke, es gibt eine Spielhalle und ein Tattoo-Geschäft. Auf dem Platz gibt es auch noch eine Currywurstbude. Auch hier sieht man Schimanski als Graffiti. Und im Moment eine Fischbude. Und viele Läden stehen allerdings auch leer. Und ich glaube, dieses Thema Leerstand, das wird uns im Laufe der Sendung auch noch begleiten. Zum Beispiel der Lebensmittelladen steht leer, die Bäckerei daneben steht leer. Und ja, dadurch bekommt das Ganze auch ein bisschen so einen traurigen Anstrich. Und ich habe mal die Anwohner und Anwohnerinnen, aber auch die Geschäftsleute gefragt, wie sie denn finden, was hier gerade passiert.
Der Einzelhandel leidet hier stark darunter, was hier am Neumarkt passiert. Das ist hier verkehrsberuhigt, direkt vor meiner Tür. Es wäre vielleicht damit geholfen, wenn wirklich mal ein Lebensmittelgeschäft hierher käme und wenn die nicht die Parkplätze weggenommen hätten.
Hier war Edeka alles, wir konnten immer da schön einkaufen gehen, da waren Schlecker drin, nichts mehr. Ja, wird immer schlimmer, wird das.
Scheiße, ist das. So viele Kunden, die früher hier gekommen sind und sich hier vor der Türe haben bringen lassen, das geht nicht mehr. Und wofür? Für die Kinder, die nachts hier auf dem Marktplatz rumschreien und so was. Das ist unmöglich. Das ist geschäftsschädigend, bin ich ganz ehrlich.
Also ich finde das eigentlich ganz gut, auch für die Kinder. Ne? Die können jetzt hier in Ruhe spielen. Es war zwar am Anfang halt blöd, ne? Da hat man als Anwohner natürlich die Parkplätze verloren, aber jetzt so, die Nachbarn kommen zusammen, setzen sich zusammen gemütlich hin. Also es ist echt angenehm.
Das Gute daran ist erstmal die Emissionsfreiheit, die angestrebt wird. Die Verkehrsberuhigung, die es gibt, die einfach auch mehr Sicherheit gibt, gerade für mich als Mama. Das lässt mich ein bisschen ruhiger schlafen, wenn die Kinder irgendwann mal so groß sind, dass sie draußen alleine spielen dürfen.
Hier ist ja nichts mehr. Was soll denn hier noch beruhigt werden? Hier ist ja schon alles ruhig.
Ja, und da ist der Leerstand zum Schluss noch mal angesprochen. Soweit ein paar Stimmen hier von den Anwohnenden. Wir haben noch jemanden hier mit stehen, die allerdings, glaube ich, nicht unbedingt nur den Leerstand sieht, sondern auch die Chance, die darin besteht. Sibylle Kastner steht nämlich bei mir. Sie lebt hier in Duisburg-Ruhrort. Vielleicht erstmal die erste Frage, als Sie gehört haben von der Initiative Urban Zero. Wissen Sie noch, was da so Ihr erster Gedanke, Ihre Idee war?
Ja, ich dachte, mein Gott, das ist wirklich ein großes Projekt und wenn das über 7 Jahre geht, wäre es ein Wunder, wenn man da nichts erreicht. Das war mein erster Gedanke.
Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie jetzt hören, dass es da auch Menschen gibt, die sagen, hier ist eh leer, was soll hier noch beruhigt werden?
Also ich finde erstmal diese Auseinandersetzung sehr gut mit vielen Stimmen hier in Ruhrort. Sicherlich sollte alles auch Gewicht haben und bedacht werden. Und ich finde es auch super, dass man hier erstmal gesagt hat, wir beruhigen für 2 Jahre. Das bringt so ein bisschen Ruhe in die ganze Sache. Man kann dann noch mal schauen. Und wir sind jetzt im 2. Jahr. Ich finde, wir haben aber schon sehr viel erreicht.
Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, was wir hier für eine Nachbarschaft haben. Wir haben schon gehört, gemischte Läden, Tätowierer neben, was haben wir hier noch, eine Apotheke und so weiter. Was würden Sie sagen, wie ist dieser Stadtteil zusammengesetzt?
Also Duisburg ist sicherlich sehr multikulturell geprägt. Es gibt hier aber auch sehr viele Menschen, die sich wirklich engagieren für Dinge, die zusammenarbeiten. Und natürlich gibt es Kritiker, es gibt Alteingesessene, es gibt zu Recht auch die Bedenken wegen der Parkplätze. Aber man muss dem Ding eben auch eine Chance geben. Und was ich hier erlebt habe, ist einfach wirklich ein sich zusammentun und vielleicht so ein bisschen Gefühl von, wir sind Teil einer großen Sache.
Die große Sache, die haben Sie runtergebrochen auf kleine Beete, nämlich auf Hochbeete. 12 Stück, glaube ich, stehen hier insgesamt auf dem Neumarkt, die Sie mit initiiert haben, beziehungsweise die Sie jetzt auch mit pflegen.
Also initiiert habe ich es jetzt nicht. Ich bin nur stellvertretend da. Aber ich pflege das zusammen mit Bürgern hier. Und ich muss sagen, das hat sehr viele Aspekte, dieses Projekt. Einerseits verschönert es natürlich diesen Platz. Alle haben das Gefühl, sie können wirklich was tun. Also wenn sie eine Blume pflanzen, ist es unmittelbar schöner. Das sehen auch die anderen. Und es ist natürlich auch ein Community-Projekt. Das heißt, man findet zusammen und kommt auch in Kontakt mit den anderen Bürgern, die hier über den Neumarkt spazieren. Auch mit den Kritikern natürlich.
Frau Witthaus, ich möchte Sie ganz gerne noch mal kurz in die Runde holen, denn das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein Teil der Idee. Erstens, Verantwortung abzugeben an die Anwohnenden, die hier sind, zu gucken, was machen die hier. Und zweitens auch das Gesamte, nämlich die Gesellschaft, die Community, wie wir gerade gehört haben, mit ins Boot zu holen.
Ja, mit ins Boot zu holen, würde ich sagen, ist sogar ein bisschen zu kurz gegriffen. Also wir haben natürlich die großen Pläne, die große Vision. Wir möchten den Stadtteil umweltneutral gestalten, arbeiten an großen Maßnahmen, aber ohne den Einzelnen wird es halt einfach nicht funktionieren. Also ohne das Engagement und ohne die Motivation der Leute vor Ort haben wir tatsächlich so ziemlich gar keine Chance. Und das fängt bei Themen an wie Gebäudesanierung, aber geht natürlich auch darum, wie wird das überhaupt angenommen. Und wenn keiner hier mehr gerne wohnen möchte, weil wir vielleicht uns verbaut haben, dann hat keiner davon gewonnen. Also deshalb ist es ja, es ist ein visionäres Projekt, es ist ein, wir gehen von einer Vision aus, aber letztendlich ist es halt, ist unser Wunsch, dass es das Projekt der Ruhrorterinnen und Ruhrorter wird oder dass jeder sich einen Teil davon annimmt. Und das fängt natürlich mit der Grüngestaltung an und hört dann beim Gasanschluss oder nicht mehr vor dem Gasanschluss der Heizanlage irgendwann auf.
Dottie Wenders steht auch mit hier, Mutter einer 14-Jährigen. Und das sind ja genau die Generation, die vor ein paar Jahren noch regelmäßig freitags auf die Straße gegangen ist. Das heißt, wir sprechen hier auch davon, auf der Seite von Urban Zero kann man es lesen, von Enkelfähigkeit, die man hier erreichen möchte. Was heißt das für Sie oder welche Bedeutung hat das für Sie?
Im Zuge des Kommentars gerade, des Hörerkommentars, die Kinder, die sich hier frei bewegen können, die spielen können, die Kleineren, wo die Eltern einfach sicher sein können, hier passiert nichts. Das ist schon ein großes Thema. Wie gesagt, meine Tochter ist 14, die ist jetzt nicht mehr in dem Spielalter. Wir haben das große Glück, dass sie in der Schule auch das Thema Klimawandel behandeln und sie ist da schon interessiert und engagiert. Und sie beteiligt sich jetzt mit mir kreativ an der Umgestaltung des Neumarkts. Ich bringe mich da als Künstlerin mit ein. Ich bin Teil des Kreativquartiers. Und also unsere Aufgabe ist eher so die Umgestaltung einfach für die Anwohnenden.
Damit wir noch mal eine Vorstellung haben, wir haben es ja gerade schon ein bisschen in dem kurzen Reportageteil gehört, aber was genau haben Sie denn gestaltet?
Ja, unter anderem die Sitzmöbel, die hier stehen, die wurden von unserem Bautrupp zusammengebaut und ich als Künstlerin habe sie halt gestaltet mit einer guten Freundin, die auch hier im Kreativquartier tätig ist und ja, wir bringen unsere Kunst einfach ein, um das hier einfach schöner zu gestalten.
Dankeschön, Frau Wenders. Und dann würde ich ganz gern Frau Ziebert noch ein bisschen näher an mich ran. Genau, das ist ein bisschen einfacher für mich holen. Sie wohnen seit 16 Jahren, soweit ich weiß, Sie sind hier in Ruhrort. Sie sind Hutmacherin, haben hier um die Ecke auch gleich ein Geschäft. Verkehrsberuhigte Straße hatten Sie mir vorher schon erzählt, da sind Sie tatsächlich Fan von. Und ich habe Sie gerade auch nicken sehen bei allem, was erzählt wurde. Aber wir wissen auch, dieses Projekt ist befristet. Anfang nächsten Jahres ist Feierabend oder was denken Sie?
Ja, ich hoffe nicht, ne? Also ich hoffe, es gibt ein Anschlussprojekt, weil das wäre doch, käme in meinen Augen einem Fauxpas nahe, wenn man hier wieder Autos fahren lässt und gleichzeitig dieses ambitionierte Großprojekt am Laufen hat, was in vielen Außenkommunikationen sehr theoretisch bleibt. Auch Frau Witthaus, ne, das ist 20 Millionen hin und her. Das ist natürlich, wäre auch interessant für alle Leute zu sehen, wie sich das zusammensetzt. Und seit einem Jahr ist die Analysephase abgeschlossen und eigentlich wäre das schön, wenn man das irgendwo genauer nachvollziehen könnte.
Wir haben gerade schon gehört, es ist eine Vision, aber Ihnen fehlt noch ein bisschen mehr Konkretes oder was höre ich daraus?
Ja, es ist natürlich eine Vision, aber es ist auch ganz klar eine ich will jetzt nicht sagen, hat einen geschäftlichen Ansatz. Es ist ja vollkommen klar, so nicht. Also es ist, mir schwant, dass eine Menge von diesen 20 Millionen als Kompensationssumme am Ende übrig bleiben wird. Und für mich ist natürlich die große Frage, wer kompensiert, wer zahlt das, wie läuft das ab? Klar, die Reduktion, da ist jetzt noch im vollen Gange. Sie haben schon erwähnt, die Gebäudesanierung. Da möchte ich direkt wieder einwerfen, also dadurch, dass ich einfach hier so lange bin und so viele Leute kenne, weiß ich auch, dass die Eigentümer zum Teil sind die noch viel älter als ich und die haben auch nicht das Geld, um ihre Häuser komplett auf einen Schlag so zu sanieren, dass sie förderungswürdig sind. Also das sind für mich alles Dinge, die auf der Hand liegen und wo ich mich frage, ja, wie man das noch ein bisschen besser kommuniziert, auflöst, die Leute da in die Gänge bringt.
Dankeschön, Frau Ziebert. Vielleicht holen wir an dieser Stelle Linda Wagner mit rein, Dezernentin für Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Duisburg. Wir hören jetzt hier schon, dass da große Sorge ist, dass das bei der großen Vision stehen bleibt und wir vielleicht nur die 12 Hochbeete hier haben werden, aber es nicht weitergeht. Was können Sie denn von Seiten der Stadt sagen oder vielleicht auch garantieren, dass es hier weitergehen kann?
Ja, ich sag mal so, wir sind ja jetzt immer noch in der Pilotierungsphase und stehen ganz am Anfang und sind natürlich auch gewillt und optimistisch seitens der Stadt, dieses Projekt zu unterstützen. Das war ja von Anfang an der Fall, dass wir als Stadt dem Thema Umweltneutralität hier in Ruhrort sehr, sehr positiv gegenübergestanden haben, weswegen wir uns ja auch mit unserer Tochtergesellschaft, der GEBAG, an der Projektgesellschaft mit beteiligen. Auch
das ist die Wohnungsbaugesellschaft.
Das ist die Wohnungsbaugesellschaft. Wir beteiligen uns hier mit der Stadt über die GEBAG eben auch an dem Projekt, weil es uns dann eben auch sehr wichtig ist. Aber wir beteiligen uns auch mit den weiteren Tochtergesellschaften, nämlich den Wirtschaftsbetrieben und auch den Verkehrsbetrieben hier an dem Projekt, weil das für uns natürlich eine ideale Möglichkeit ist, eben auch einiges auszuprobieren. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist eine Blaupause, die möglicherweise nicht nur für die gesamte Stadt Duisburg hinterher zum Tragen kommen kann, sondern vielleicht auch für andere Städte in Deutschland. Und natürlich am Anfang muss man erstmal ausprobieren, muss natürlich erste Erfolge erzielen, um dann eben auch die nächsten Schritte zu gehen. Ich kann das auch verstehen, weil am Anfang kritische Stimmen erhoben werden. Aber man braucht auch Vertrauen in dieses Projekt. Und das haben wir jetzt am Anfang ja auch gehört von einigen Anwohnerinnen und Anwohnern, die hier sich auch aktiv einbringen. Dass wenn man erstmal im Duellen ist und die ersten Erfolge erzielt, dann ein gewisses Vertrauen sich auch entwickelt. Und da sind wir jetzt auch dabei. Wir kommen jetzt in die Umsetzung der Maßnahmen. Dann wird es auch etwas konkreter. Und ich glaube, dann sind auch irgendwann die Ziele auch besser in den Blick zu nehmen. Und dann wächst auch das Vertrauen der Bürgerschaft.
Ich glaube auch, dass Katrin Katrin Witthaus vielleicht noch mal was dazu sagen möchte, wenn da die Bedenken zum Beispiel sind, wer muss hier denn was kompensieren und auf wessen Kosten geht das denn? Ich habe hier Anwohner, ich habe hier ein Haus und soll jetzt hier umbauen. Was antworten Sie denn?
Also die Herausforderung ist natürlich, wir sind mit einer ganz abstrakten Idee gestartet und mussten das dann erstmal so ein bisschen aufrollen und von hinten nach vorne aufrollen und wirklich gucken, welche Maßnahmen dahinter hängen. Und haben dabei vielleicht ein wenig, muss ich ehrlich zugeben, deshalb ich kann das total nachvollziehen, die Äußerung, die Transparenz aus den Augen verloren, weil wir wirklich intensiv mit der Maßnahmenplanung beschäftigt waren. Aber jetzt ist so der Punkt, wo wir auch einfach greifbarere Maßnahmen haben und in die Umsetzung einsteigen können, die wir natürlich auch diskutieren möchten. Weil letztendlich sind ja nicht wir, die sie anwenden oder nicht alle dieser Maßnahmen anwenden, sondern wie halt das schöne Beispiel der Gebäudesanierung, da setzen wir natürlich auch auf die Einzeleigentümer in Ruhrort. Wir versuchen das Ganze zu fördern mit individuellen Sanierungsfahrplänen, wo wir auch Beratungsgespräche machen und das Ganze von der ersten Beratung bis zum Antrag so transparent und einfach wie möglich gestalten möchten.
Wissen die Leute darüber? Weil das scheint ja so zu sein, als wenn da viel Unwissenheit auch noch ist. Also wir haben gerade gehört, Transparenz ist wichtig, Kommunikation, das Wort ist auch gefallen. Wie wichtig ist das, dass Sie dann noch mehr in die Kommunikation vielleicht auch gehen?
Also da ist noch extremst viel Luft nach oben, was die Kommunikation angeht. Wissen wir auch, ist eine offene Flanke, müssen wir jetzt ganz stark dran arbeiten. Also wir haben jetzt mit ersten, ne, um wieder bei dem Beispiel der Gebäude zu bleiben, wir haben mit ersten Piloten gestartet, um mal zu gucken, wie gut beraten wir denn überhaupt in energetischen Fragen, um dann nochmal deutlich in die Breite zu gehen. Aber das Thema Kommunikation ist wirklich schwierig. Wir haben am Anfang auch gesagt, okay, wir machen keine Sachen, die wir irgendwie verteilen, keine Zettel im Sinne der Nachhaltigkeit, haben auf digitale Maßnahmen gesetzt, war nichts. Ist ein erstes Learning, das wir aus dem Projekt haben. Natürlich ist eine Homepage und eine App super, reicht aber bei weitem nicht aus, überhaupt nicht. Also das Wesentliche ist, und das ist auch das, was Frau Wagner gesagt hat, dass man einfach vor Ort ist, ansprechbar ist, Fragen gerne erläutert und dass so einfach das Vertrauen wächst. Also das ist das Zentrale.
Emissionsfrei, sauber und lebenswert in Duisburg entwickeln Anwohnerinnen und Anwohner die Stadt von morgen. Unser Thema heute und wir senden live aus Duisburg-Ruhrort. Und Sie können sich gern mit Ihrer Meinung oder Ihren Erfahrungen, wenn es um Klima- und Umweltschutz in den Kommunen geht, melden. lebenszeit@deutschlandfunk.de, das ist unsere Mailadresse, oder 00800 4464 4464. So geht Klimaschutz. Der Klimatag heute im Deutschlandfunk und damit herzlich willkommen zurück zur Lebenszeit. Wir sind heute live auf dem Neumarkt in Duisburg-Ruhrort und wir haben gerade schon besprochen, dass Transparenz wichtig ist, um Umweltneutralität hier in diesem Stadtteil zu ermöglichen. Wir haben gehört, wie wichtig Kommunikation ist und offenbar, so haben wir es auch von Anwohnern gehört, gibt es noch viele Zweifel oder zumindest Skepsis, ob das alles so funktionieren kann. Und da ist die wichtige Aufgabe der Initiative Urban Zero, die das hier initiiert hat, auch die Menschen mitzunehmen. Und an dieser Stelle macht es vielleicht Sinn, Herrn Hunicke mit ins Boot zu holen. Wir holen schon mal jemanden mit ins Boot. Professor Marcel Hunicke ist Umweltpsychologe an der Fachhochschule in Dortmund. Das, was Sie gehört haben hier an Skepsis, Sie haben ja wahrscheinlich mehrere Umweltprojekte schon begleitet. Ist das was typisch ist, diese Skepsis und dieses Gefühl von, ja, Umweltschutz schon, aber bitte nicht vor meiner Haustür?
Ja, absolut gängige Erfahrung an vielen Orten, oder wir nennen es ja eben auch so Pseudopartizipation, ist so eine Erfahrung, die ganz häufig von Bürgern gemacht wird. Ja, man hat mitbekommen, dass es natürlich wichtig ist, Bürger mitzunehmen und macht dann auch einige Veranstaltungen, meist öffentlichkeitswirksam, und wo dann auch ein Versprechen häufig gegeben wird, wir beteiligen euch auch. Gut, holt man die Informationen ein, das ist Partizipation, sagen wir. Ne? Allein das Informationen geben und einholen der Perspektive der Bürger sind niedrige Stufen der Partizipation. Ist auch gut, aber dann passiert eben, die Ideen werden eingesammelt und es passiert keine wirkliche Umsetzung mehr. Und da muss man eben aufpassen, dann auch wirklich ins Handeln zu kommen. Das haben wir jetzt auch gehört an der Stelle. Und ich sehe hier, und das muss man auch mal sagen, auf Ruhrort bezogen, sehr große Chancen im Vergleich zu anderen Städten, wo das...
Warum?
Routinemäßig gemacht wird. Diese Bürgerbeteiligung muss man teilweise, Bürgerkonferenzen finden fast in allen Städten statt. So jedes Jahr werden dann 300 Bürger sozusagen zufällig gezogen und man redet über die Zukunft der Städte. Aber hier ist jetzt ein konkretes Umsetzungsprojekt. Das ist auf 9 Jahre terminiert, was auch sehr gut ist, weil in 1-2 Jahren wird man fast gar nichts erreichen können. Ja, es sind viel längere Zeiträume, die solche Planungsprozesse und Umsetzungsprozesse eigentlich brauchen. Und da hier sehr viele Akteure versammelt sind in Urban Zero, die Kommune ist dabei, es sind Wirtschaftsunternehmen dabei, es ist die Bürgergesellschaft dabei, hat man hier, denke ich, relativ gute Chancen, das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber auch in die Umsetzung zu kommen.
Geduld ist wahrscheinlich eine Tugend an dieser Stelle.
Ja, Geduld und Durchhaltevermögen. Disziplin eben, ja. Es ist sehr wichtig. Es geht ja um die Gestaltung letztendlich. Und das heißt, Akteure, und das betrifft vor allen Dingen auch Bürger, müssen ja sehen, dass ihr Handeln Effekte hat. Ja, man hat Ziele und die will man auch erreichen. Und das braucht eben ein bisschen Zeit, Geduld, aber eben auch Durchsetzungsvermögen und auch Disziplin, dabei zu bleiben.
Und an welchen Projekten man so dabei bleiben kann, das kann man sich ganz gut angucken an den verschiedenen Stellen, die in Ruhrort Eva-Maria Götz als unsere Reporterin gestern schon mal besucht hat. Sie hat geguckt, wo lassen sich Kosten für Umwelt reduzieren und auch vielleicht kompensieren und war in Ruhrort unterwegs. Was hast du erlebt?
Genau, ich war nicht alleine unterwegs. Ich war mit Peter Weidig unterwegs. Das ist der zweite Geschäftsführer von Urban Zero. Der hat mir gezeigt, wo es überall schon kleine oder größere Projekte gibt. Viele noch ganz am Anfang, wo Urban Zero demnächst tätig werden wird. Da gibt es dann große grüne Schilder mit dem Urban Zero Logo. Und da steht drauf, das hier wird ein Ankerort der Zukunft. Und da kann man sich informieren. Zum Beispiel am alten Hafenarm. Das ist eigentlich eine ganz schöne Straße, weil es hat auch Wasserblick. Und da sind viele Wohn- und Geschäftshäuser, teilweise mit hohem Sanierungsbedarf. Ein Geschäftshaus mit Ladenlokal steht leer und da ist Folgendes geplant.
Das ist sozusagen der Zugang vom Rhein dann in den Duisburger Hafen. Quasi ja, das Herzstück eigentlich dieses Stadtteils, weil hier ist Dreh- und Angelpunkt der Binnenschifffahrt. Vieles, was wir hier sehen, ist auch sehr historisch geprägt. Und wir haben hier ein schönes Beispiel dafür. Hier wird gerade renoviert für eine flankierende Maßnahme. Hier kommt ein großes, auch ein Coworking-Center hin. Hier wird ein neues Café entstehen, nebst Kaffeerösterei. Das hat jetzt erstmal nicht direkt was mit den Zielen von Urban Zero zu tun, aber es ist ein ganz wichtiges Element. Wir sind natürlich auch hier mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, weil wir haben hier sozialdemografische Strukturen, wie wir sie in vielen Ruhrgebietsstädten kennen. Und am Ende können wir die Menschen auch nur gewinnen, wenn wir zeigen, dass ein solches Projekt auch die Lebensqualität und die Attraktivität des Stadtteils hiermit beflügelt.
Ja, Lebensqualität und Attraktivität. Die Frage ist natürlich, inwieweit solche Projekte dann auch die Gentrifizierung vorantreiben könnten, wenn alles schöner und attraktiver wird. Ja, Leerstand ist ein Thema, was einem immer wieder begegnet. Wir waren dann auch mitten in Ruhrort, eine schmale Straße, da fährt auch noch die Straßenbahn in der Mitte. Auch hier viel leere Wohnhäuser, leere Geschäfte und ein Eckhaus, ein historisches Eckhaus aus dem Jahr 1899, ziemlich runtergekommen. Das beherbergte früher ein Möbelhaus, steht aber jetzt schon seit vielen, vielen Jahren leer. Und auch das soll ein Leuchtturmprojekt von Urban Zero werden.
Und das haben wir bzw. die GEBAG als Partner und Gesellschafter von Urban Zero hat das als Leuchtturmimmobilie gekauft, weil wir damit sozusagen aber ein typisches Bestandsgebäude mit all seinen Herausforderungen quasi vorbildlich sanieren wollen und das dann aber auch zugänglich machen. Also dass der Gedanke einer Leuchtturmimmobilie ist halt auch hier zu zeigen, was ist denn möglich, was kann ich denn übertragen auf mein Gebäude. Wir sind gerade dabei, das Nutzungskonzept zu entwickeln. Das wird also noch eine Weile dauern, aber das war ein wichtiges Signal. Man kann auch hier wieder sehen, was haben wir vor mit dem Gebäude. Und ja, das wird dann hoffentlich wirklich ein Leuchtturm, auch ein Gebäude mit einer Strahlkraft, wo man einfach auch schauen und Dinge auch anfassen kann.
Ja, Ruhrort ist von Wasser umgeben, das heißt auch auf der anderen Seite ist wieder Wasser und da sind vor allem viel Brachflächen so an den alten Hafenanlagen. Und vor einer ziemlich großen Brachfläche stand ich mit Peter Weidig. Auch hier gibt es Pläne.
Das ist eine augenscheinlich grüne, aber doch auch Brachfläche. In der Größe von 1,8 Hektar, die für die Kompensation als erstes Projekt schon eine wichtige Rolle spielt. Hier werden wir sozusagen die Fläche biodivers aufwerten. Weil das, was hier zum Teil sich befindet, sind auch invasive Arten. Also das heißt, nicht alles, was jetzt hier grün ist, ist auch besonders förderlich. Das wird hier entsprechend umgestaltet und hat eigentlich zwei Ziele. Zum einen natürlich den Biodiversität, den Grünwert und den Umweltwert entsprechend zu erhöhen. Auf der anderen Seite aber auch eine Aufenthaltsqualität zu schaffen. Und der Bereich, in dem wir sind, der soll dann auch öffentlich zugänglich sein, also so, dass er sicherlich auch Parkbänke bekommt. Und der andere wird dann tatsächlich aufgewertet und bleibt aber dann sozusagen ein Naturschutzraum und soll dann auch nicht begangen werden.
Ja, also viel Zukunftsmusik, viele Pläne. Früher nannte man das vielleicht einfach Stadtplanung. Jetzt wird das von Initiativen, von Privatleuten übernommen. Und ja, ich bin gespannt, was wir dazu noch hören, was sich davon umsetzen lässt.
Vielen Dank, Eva-Maria Götz, Reporterin hier in Ruhrort, gestern unterwegs bei einzelnen Projekten von Urban Zero. Vielleicht ist das eine gute Anschlussfrage an Linda Wagner, Dezernentin für Umwelt und Naturschutz hier in der Stadt Duisburg. Wenn wir so eine Brachfläche zum Beispiel, von der wir gerade gehört haben, haben, ist es dann Stadtplanung heute, aktuelle Stadtplanung, das abzugeben sozusagen an Dritte und die Kommune zieht sich komplett raus?
Die Brachfläche, über die wir jetzt gerade sprechen, die gehört dem Hafen, aber auch der Hafen engagiert sich hier im Projekt Urban Zero. Und wenn wir jetzt über Flächen insgesamt sprechen, wo Potenziale gehoben werden können, da geht es ja insbesondere hier um das Thema Entsiegelung von Flächen, um letztendlich auch die Flächen durchlässiger zu machen, Stichwort Schwammstadt. Und wenn wir dann hier uns den Neumarkt betrachten, das ist eine sehr stark versiegelte Fläche. Auch hier, das wird ein Betrachtungsraum sein hier in diesem Projekt, wo wir uns bei der CRIS-Förderung sozusagen auch beworben haben, um entsprechende Fördergelder auch zu generieren. Die CRIS-Förderung, da geht es um klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft. Das hier soll ein Betrachtungsraum werden hier am Neumarkt in Ruhrort, um entsprechend auch Fördergelder für die Entsiegelung der Flächen hier auch zu generieren. Und das gilt natürlich auch für alle anderen versiegelten Flächen hier in Ruhrort, wo wir die Potenziale heben wollen, um auch die Biodiversität entsprechend auch zu steigern. Weil das ist natürlich ein ganz entscheidender Beitrag auch für die Kompensation, die wir dringend brauchen.
Aber wenn Sie wir sagen, meinen Sie dann auch die Stadt oder ist es dann tatsächlich eher Duisport, die mit drin hängen, die GEBAG oder auch Hahn? Als Mischkonzern.
Wir hier in Duisburg, wir verstehen uns als das Team Duisburg. Also es gibt nicht die oder die anderen, sondern wir, das Team Duisburg. Wir sind die Stadt im Konzern mit natürlich auch der Duisport-Gesellschaft, auch der Wohnungsbaugesellschaft GEBAG, die ja ganz massiv an der Projektgesellschaft auch beteiligt sind. Und den Wirtschaftsbetrieben, die sich ja sehr stark auch engagieren im Bereich Regenwasserabkopplung, Entsiegelung und Förderprogramm auch mit der Regenagentur und entsprechend auch den Verkehrsbetrieben. Also wir als Stadtkonzern als Ganzes.
Mhm. Zu dem Thema hat sich gerade Frau Ziebert, die immer noch hier am Tisch steht, als eine der Anwohnerinnen hier am Neumarkt gemeldet. Was wäre Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zu diesem Themenbereich?
Es ist eher eine Anmerkung. Also vor einiger Zeit, also im Anfang des Jahres, haben einige BürgerInnen ein Memorandum zur Förderung der Biodiversität im Rahmen des Projektes Urban Zero verfasst. Einige von den Anwesenden kennen das auch, waren da auch dabei, als wir das vorgestellt haben. Es ist erfreulicherweise daraufhin zu einem Treffen mit den Wirtschaftsbetrieben gekommen. Und ja, es wurden einzelne Punkte beleuchtet. Also es ging zum Beispiel um das Mähen der Deiche, der Hochflächen. Es ging um vorhandene Brachen in Ruhrort, wie die betreut und gepflegt werden. Das waren also ganz, ganz, ganz konkrete Nachfragen der BürgerInnen, die man in dem Fall, die quasi eigeninitiativ herangetragen wurden ans Projekt. Und das ist ja nun mal schon eine große Sache, wenn BürgerInnen ernst genommen werden als Intimkennerin ihres eigentlichen Lebensraums. Leider mussten wir bei der Vorstellung und bei diesem Gespräch erfahren, dass es da doch diverse Schwierigkeiten gibt, weil manche Flächen sind in diesem Eigentum, andere sind in jenem Eigentum. Es gibt die Schwierigkeit, dass Mähtermine nach der Aussage von Herrn Adrian von den Wirtschaftsbetrieben dass das im Grunde genommen Landessache ist, wann sowas verordnet wird. Also wir haben jetzt auch erfreut festgestellt, dass der Deich wahrscheinlich, wir haben da keine direkte Reaktion gekriegt, aber wahrscheinlich wird der Deich jetzt extensiv gepflegt, was schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung ist. Aber andererseits sind bei den wenigen Punkten, die uns zugestanden wurden, wo man wirklich was verändern könnte, nämlich die Pflege der Kleingehölze auf den vorhandenen, die bereits gepflanzt sind, also nichts neu anlegen, alles kostet nichts, ist schon da. Da ist jetzt vom Hafenfest wieder alles kurz und klein gemetzelt worden. Und ich frage mich, wie die Kommunikationswege immer so ins Stocken kommen.
Ja. Ich glaube, es geht wieder um Kommunikation an einer Stelle und an anderer Stelle. Das ist das Erste, auch die Frage von, wem gehört hier eigentlich was und wer kann hier was bestimmen? Frau Witters, kommen Sie gerne noch mal einen Ticken näher zu mir. Also diese Schwierigkeit, was ich gerade angesprochen habe, wem gehört hier eigentlich was und wo können wir ansetzen? Das ist Ihre Aufgabe, oder?
Genau, das ist ein Teil unserer Aufgabe und es ist halt, wie sich das jetzt schon angedeutet hat, äußerst komplex. Also es sind wirklich so viele Akteure bei den einzelnen Themen immer mit einzubinden, auch Akteure, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie auch noch da sind. Und wie zum Beispiel bei dem Thema die Mühlenweide war das ja, ne? Das ist halt relativ komplex. Natürlich ist es eine Wiesenfläche, da könnte man denken, okay, da kann man einfach was machen, ist aber auch Hochwasserschutzgebiet, die Bezirksregierung hängt da mit drin und da gibt es einfach strenge Vorgaben. Und auch bei jeder Fläche, die wir uns hier angucken, also man geht ja mit anderen Augen irgendwann durch so einen Stadtteil, gerade mit Blick auf welche Parkflächen sind wirklich nötig oder welche Baumscheiben könnten vergrößert werden, weil daneben tote asphaltierte Fläche ist. Da muss immer erstmal geguckt werden, wem gehört es denn? Und einfach zu sagen, der Stadt ist auch nicht die Antwort, weil innerhalb der Stadt gibt es natürlich verschiedene Dezernate, die alle auch Flächen zu eigen haben. Und das ist dann immer schon ein gewisser komplexer Abstimmungsprozess, wo wir aber und viel gelernt haben und auch echt auf einem guten Weg sind. Und das ist tatsächlich ein großes Engagement und Motivation, uns da zu unterstützen. Und wir hatten jetzt erste Flächen identifiziert, die wir dann gerne im Sinne der Kompensation und Biodiversität umgestalten möchten. Und dann aber auch nicht alleine, sondern halt gemeinsam mit Ihnen, wo wir jetzt dann halt die Abstimmung soweit fertig haben und dann halt auch wirklich in die Erde zu gehen.
Aber was sagen Sie zu dem, dass schon wieder zu wenig in den Rückkanal kam sozusagen? Es wird reingespielt bei Ihnen und es kommt zu wenig zurückgefühlt.
Ja, wir können nur immer wieder sagen, okay, wir sind hier, bindet uns doch ein, wir sind gerne irgendwie Vermittler, Sprachrohr und so weiter. Es ist müßig, das Thema. Also führt auch immer wieder dazu Unmut, was ich total nachvollziehen kann. Wir können es nur immer wieder wiederholen und alle sensibilisieren, aber ist halt wirklich einfach, wie Marcel Honecke sagte, Geduld, Durchhaltevermögen und also wir unterstützen weiter, wir geben da unser Bestes, aber kann ich nachvollziehen. Also das ist natürlich, wenn einmal alles kahl gemäht wird vor einem großen Fest, es ist aber auch Veranstaltungsgelände und da kommen wieder rechtliche Sachen zum Tragen. Ist schwierig.
Hier stehen sich so viele verschiedene Werte und verschiedene Interessen, Partikularinteressen ja auch gegenüber. Und ich könnte mir vorstellen, Herr Honecke, wenn Sie das wissenschaftlich begleiten, dann wird Ihnen genau das immer wieder oder auch den Initiativen immer wieder auf die Füße fallen.
Ja, diese Partikularinteressen, ich meine, ein Problem, wir haben hier eine Runde und ich glaube, wir könnten uns sehr schnell einigen hier, wie es gehen sollte und so weiter. Aber viele dieser Partikularinteressen sind hier gerade nicht dabei und die müssen mit berücksichtigt werden in diesem Prozess und das macht es sozusagen schwierig. Ja, aber an der Stelle, Partikularinteressen hängt damit zusammen, dass man bestimmte Ziele durchsetzen will. Das sind sozusagen auch Machtfragen an der Stelle. Und da sehe ich eine Aufgabe, eben Bürger dabei zu unterstützen, dass sie in dieses Machtspiel mit reinkommen und versuchen, ihre Interessen so gut wie möglich auch einbringen zu können.
Wer hat da die Aufgabe? Wer ist gefragt?
Jetzt bei dem Einbringen der sozusagen Interessen der Bürger oder bei spezifischen, weil jedes Problem, was wir jetzt hier ansprechen, muss ich eine Analyse machen und sagen, welche Interessen stecken dahinter. Und wir hatten hier gerade das Hafenfest zum Beispiel. Das hatten wir in dem Gespräch überhaupt nicht, was damals geführt worden ist mit den Stadtbetrieben, gar nicht auf dem Schirm. Weil es so viele unterschiedliche Bereiche hier gibt, die eigentlich abgestimmt werden müssen in den Interessen aufeinander. Ja, wumm, fällt einem das dann sozusagen auf die Füße, weil da sind Interessen da, die sind sozusagen nicht berücksichtigt worden. Die werden einfach durchgesetzt. Und ich glaube, dass da eben Transparenz und eben, ja, wir haben es auch gesagt, Kommunikation, glaube ich, das Wesentliche ist. Und ich sag mal, eine Kommunikationsdichte kann gar nicht hoch genug sein, aber man muss die Ressourcen haben, um auch möglichst viel Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Und das versuchen wir mit den Mitteln, die wir haben, dass es viele Gespräche gibt und dass es auch demnächst ein weiteres Gespräch geben wird, was auch schon terminiert ist, ne, in gewisser Weise.
Und Mittel ist vielleicht auch noch ein ganz gutes Stichwort und da ist die Stadt Duisburg ja sicherlich auch wieder gefragt, da dann dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Mittel und die Möglichkeiten da sind.
Ja, nicht nur die Stadt Duisburg ist gefordert, dass die Mittel und die Möglichkeiten, dass die Mittel und die Möglichkeiten da sind. Ich denke, das ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Land und Stadt, um da, ich sag mal, entsprechende Förderung auch möglich zu machen. Wir als Stadt fördern natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, ich habe es ja gerade schon genannt, wir haben Förderprogramme über unsere Regenagentur, wo es insbesondere auch um das Thema Regenwasserabkopplung geht, die Nutzung von Regenwasser über Zisternen, wo es geht um das Thema Entsiegelung von Flächen, Fassadenbegrünung, Dachbegrünung etc. pp. Das ist zum Teil ein Gegenstand der Förderung seitens der Stadt. Es gibt aber auch noch andere Förderungen, die über andere Gesellschaften angeboten werden. Aber dann gibt es Landesförderungen, die habe ich gerade genannt. Die KRIS-Förderung ist sehr wichtige Förderung. Da ist ein Topf von 120 Millionen. Das ist eine Förderung von Emscher-Genossenschaft und Land, wo es auch insbesondere darum geht, Flächen zu entsiegeln und auch aufzuwerten. Und natürlich auch beim Bereich energetischer Sanierung, ganz wichtig, Fördertöpfe, die der Bund natürlich auch noch mal auf.
Und das nehme ich als Stichwort, um mal kurz zum Bund zu gehen. Denn wir haben schon die ganze Zeit in der Leitung Dr. Jan-Nicolas Gesenhus, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. Ich grüße Sie, sind uns zugeschaltet aus Münster.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Schön, dass Sie so viel Geduld hatten. Herzlichen Dank dafür. Jetzt haben wir hier Ruhrort und hören immer wieder, wie schwierig es ist, an bestimmte Fördertöpfe ranzukommen. Beziehungsweise als erstes dachte ich als Laie, als ich Ihre Förderung mir so angeschaut habe, die es vom Bund gibt, wer soll denn da die Übersicht bewahren, beziehungsweise irgendwie verstehen, an welchen Fördertopf man überhaupt ran kann? Können Sie mir das erklären?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Anlaufstellen, die man da ansprechen kann. Wir haben ja beispielsweise ein ganz großes neues Förderprogramm aufgelegt, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Das ist das größte Förderprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik, um eben beispielsweise auch im städtischen Raum Grünflächen wieder anzulegen, um Auen, Flussauen wieder gesund zu machen. Also viele Themen, die hier auch angesprochen worden sind. Und da haben wir zum Beispiel eine Kompetenzstelle angesiedelt, wo es auch eine Hotline gibt, wo man einfach anrufen kann und sich dann auch ganz unkompliziert beraten lassen kann. Weil das ist ja in der Tat ein Thema. Es ist ja erstmal gut, wenn es Förderangebote gibt, aber sie müssen dann eben auch nachvollziehbar sein und muss auch klar werden, wie sind denn eigentlich die Bedingungen und so. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel bei diesem Förderprojekt klar gesagt, da schaffen wir eine ganz klare Ansprechstelle, wo man sich dann eben auch telefonisch beraten lassen kann.
Frau Witthaus nickt und ich glaube, die guckt gleich mal als nächstes, wenn sie hier raus ist aus der Sendung, wie denn diese Telefonnummer und diese Hotline ist. Jetzt kann ja Ruhrort nur eine Blaupause sein, haben wir jetzt auch schon gesagt, und kann nicht die Welt retten. Sie sind nun im Ministerium, das nicht die Weltrettung hat, aber schon Umwelt- und Naturschutz im Titel. Andere Kommunen müssen sich ja auch auf den Weg machen. Wie bringen wir all das, was hier ja gelernt wird, und wir hören ja, wie kleinteilig das teilweise ist, wie bringen wir das in die Fläche?
Naja, Umwelt- und Naturschutz ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der Weltrettung. Das ist ja völlig klar. Und daran arbeiten wir ja auch tagtäglich im Bundesumweltministerium für Deutschland, für die Kommunen, aber eben auch weltweit. Und das Spannende ist ja, was wir auch in Duisburg-Ruhrort sehen, das sind ja Pilotprojekte, die sich auf den Weg machen und einfach mal Dinge ausprobieren. Und ich glaube, was man auch schon schön gehört hat, ist, dass wenn man eben Grünflächen in der Stadt schafft, wenn man wieder mehr Artenvielfalt, mehr Natur auch in die Stadt reinbringt, dann hilft das der Natur und dann hilft das dem Klima, aber dann hilft das vor allem auch der Lebensqualität, der Aufenthaltsqualität. Die Leute haben vielleicht auch wieder mehr Lust, in die Stadt zu gehen, gehen dann vielleicht auch noch mal im Café vorbei oder im Laden vorbei. Also ich glaube, dass das auch dem Handel vor Ort unheimlich helfen kann, wenn man da einerseits was macht für Natur und Umwelt und andererseits dadurch eben auch für die Lebensqualität. Und ich finde, etwas, was man, weil Sie danach gefragt haben, wie sieht das denn in anderen Regionen aus, was man wirklich von diesem Projekt lernen kann, und das finde ich wirklich großartig, ist, dass eben Umweltschutz da ganzheitlich betrachtet wird. Es ist unheimlich wichtig, dass wir Klimaschutz machen, gegen die Klimakrise ankämpfen. Aber wir müssen eben auch sehen, dass wir ein dramatisches Artenaussterben haben, dass wir eine Verschmutzung haben, beispielsweise mit Müll, mit Plastikmüll, der rumliegt in den Städten. Und das sind eben ökologische Herausforderungen, die wir auch angehen müssen. Genauso wie die Ressourcenfrage. Wir verbrauchen viel mehr Ressourcen, als die Erde sozusagen von Natur aus wieder in der Lage ist zu regenerieren. Und all das wird sich ja im Projekt in Duisburg-Ruhrort auch angeschaut. Deswegen geht es hier eben um Umweltneutralität, um Umweltschutz in Gänze. Und das ist wirklich, finde ich, ein Beispiel, was auch Schule machen sollte.
Also die Werbung habe ich verstanden, aber nochmal die Frage, wer hat dann jetzt die Aufgabe, das zusammenzubinden, was dann hier gelernt wird, um es eben in die Fläche zu bringen?
Das haben wir als Politik, als Verwaltung. Da gibt es ja unterschiedliche Abstimmungsrunden, beispielsweise auch die Umweltministerkonferenz, wo wir dann mit den Ländern zusammensitzen, wo dann auch entsprechende Arbeitsgruppen gebildet werden, um dann eben auch von den positiven Beispielen aus einzelnen Städten zu lernen. Und da ist eben wichtig, dass wir da gut miteinander kommunizieren, um dann wirklich diese guten Beispiele auch in die Fläche zu bringen. Aber ich will am Ende auch sagen, da ist natürlich die Hauptverantwortung bei der Politik und bei der Verwaltung, ist völlig klar. Aber ich will da beispielsweise auch die Wirtschaft sozusagen nicht aus der Verantwortung lassen, weil das natürlich ein ganz wichtiger Akteur ist, auch beim Umweltschutz und beim Klimaschutz. Und deswegen finde ich auch klasse, dass bei diesem Projekt eben auch Wirtschaftsunternehmen mit dabei sind. Und die haben ja auch ihre Runden, ihre Tagungen, ihre Arbeitsgruppen und so weiter. Also dann eben auch darüber reden und versuchen eben viele weitere Menschen, Unternehmen, Verwaltung zu begeistern, dann eben auch mitzuziehen für den Klimaschutz, aber eben auch für den Schutz unserer Umwelt und unserer biologischen Vielfalt.
Herr Gesenus, lassen Sie mich eine Frage stellen, weil Sie so schön den Rückenwind aus den Kommunen jetzt hier mitnehmen wollen und loben. Aber gerade die Ampel hat ja nun für viel Unsicherheit gesorgt. Stichwort Wärmepumpen. Was glauben Sie, was das für Menschen, die hier jetzt versuchen, auf kommunaler, kleinster Ebene was zu verändern, wie solche Unsicherheiten, die Sie politisch schaffen, wie die bei solchen Bürgerinnen und Bürgern ankommen?
Sowas verunsichert Bürgerinnen und Bürger natürlich und ich glaube, das ist ja auch mehrfach gesagt worden, dass da die Kommunikation nicht optimal war, dass vor allem auch viele Menschen lange die Frage hatten, was kostet das eigentlich, geht das eigentlich im Bestandsbau, gibt es dafür eine Förderung und das alles ist ja geklärt. Ja, man kann auch klimaneutral im Bestandsbau heizen, ja, man bekommt dafür eine Förderung. Es wird in Zukunft Kosten sparen, wenn man weggeht vom fossilen Heizen, weil das wird in Zukunft extrem teuer, mit Gas und Öl zu heizen. All das liegt ja auf dem Tisch, die Fakten. Aber die Fakten sind nicht transportiert worden. Es ist nicht klar genug kommuniziert worden. Und das verunsichert Menschen natürlich. Und das ist auch etwas, was mich persönlich und auch uns in der Bundesregierung natürlich sehr beschäftigt. Wir haben ganz viele tolle Angebote, auch viele wirklich innovative Dinge auf den Weg gebracht, um Umweltschutz, um Klimaschutz voranzubringen. Aber es ist eben wichtig, dass die Menschen in diesem Prozess mitmachen, dass man sie beteiligt, dass klar kommuniziert wird, dass den Menschen klar ist, in welche Richtung soll es gehen und wie soll es gehen. Und deswegen, das ist ja vorhin auch schon angeklungen, das fängt in der Kommune an. Da muss man Bürgerinnen und Bürger umfassend beteiligen und die Ideen auch mit einspeisen. Und das betrifft natürlich uns auf Bundesebene genauso.
Bürger auch noch mal mit einbinden, nämlich die Frage der Unsicherheit. Noch einmal kurz, Frau Witthaus, wir haben nicht mehr so viel Zeit bis vor den Nachrichten, aber noch mal kurz, gerade diese Wärmepumpendiskussion, die hat alle verunsichert. Hat das auch was mit Ihrem Projekt hier gemacht?
Natürlich, die Unsicherheit ist überall, also ob jetzt auf Bundesebene, Landesebene, kommunaler Ebene. Na klar, hat bei uns auch eine große Verunsicherung und generell ist halt das Thema, dass man halt eine fehlende Planbarkeit hat, ne? Weil es gibt Förderprogramme, die auch sehr lukrativ sind, gerade auch für Einzeleigentümer, die dann wieder gekürzt werden, eingestellt werden, was natürlich einfach bei solch ambitionierten Projekten.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Duisburg-Ruhrort will bis 2029 umweltneutral und enkelfähig werden. Darüber sprechen wir heute in der Lebenszeit. Mein Name ist Stefanie Gebert. Hallo zurück. Und auch Sie haben wir gefragt, wie Sie zum Beispiel Ihre Kommune den Umwelt- und Klimaschutz im Blick hat. Und Dörte Hinrichs hat für uns alle Stimmen, die sich gemeldet haben, über Telefon oder Mail gesammelt im Funkhaus in Köln. Dörte Hinrichs, wie sind denn die Reaktionen auf das, was hier in Ruhrort entstehen soll oder die Meinungen zum kommunalen Klimaschutz?
Ja, es gibt ganz vielfältige Reaktionen, teilweise auch die Anmerkung, dass die Verkehrswende und die Klimarettung, die muss der Mensch sich ja auch erstmal leisten können, der Kostenfaktor, der da eine Rolle spielt. Dann haben aber auch andere sich bemüßigt gefühlt, anzurufen und zu sagen, bei uns passiert auch schon einiges. Zum Beispiel eine Hörerin, die sich engagiert beim Grünen Tisch in Elmshorn, da geht es um das Thema essbare Stadt nach Vorbild Andernach und da versucht man eben nicht nur exotische Pflanzen, sondern heimische Pflanzen anzubauen. Das Blühen und Vergehen soll gezeigt werden, dass Kinder das schon erleben und eben das viel lebenswerter macht, die ganze Stadt. Ein Hörer hat uns geschrieben und meint, er plant Wohnungsgenossenschaften mit Bürgern nur mit begrünten Dächern und Gemüsegärten und auch mit Grauwasseraufbereitungsanlagen. Das zeigt also, die Hörerinnen und Hörer haben ganz viele Ideen, was man machen kann. Und ein wichtiges Stichwort hat uns ein Herr Seitz aus Ludwigshafen geschickt. Er meint, es sei so wichtig, dass junge Familien auch wieder in die Innenstädte kommen und dass Hitzeprävention da auf diesem Feld ganz besonders wichtig ist. Das Entsiegeln von Flächen ist leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, meint ein Hörer aus Harburg und fragt, warum dürfen Neubauten immer noch aus Glas und schwarzen Materialien gebaut werden? Warum gibt es immer noch keine Pflicht zur Dachbegrünung? Und dann am Schluss noch eine Frage, welche Bedingungen gibt es bei Bürgerbeteiligung, damit sie auch wirklich funktioniert, auch im Sinne des Klimaschutzes? Und damit zurück nach Duisburg.
Ja, vielen Dank, Dörte Hinrichs, mit der Zusammenfassung, einer kurzen, aber knackigen Zusammenfassung unserer Hörerinnenreaktion auf das, was hier in Ruhrort passiert. Nachhaltig und ökosensibel leben, das wollen viele Menschen, aber geht das nur mit Verzicht? Das ist so ein bisschen das Thema von Professor Marcel Hunicke, der ja hier ist und Ruhrort auch begleitet als Umweltpsychologe von der Fachhochschule Dortmund. Im Moment haben wir viel das Narrativ, ne, das im Moment greift, wenn wir Klima schützen wollen und wenn wir die Umwelt schützen wollen, müssen wir uns einschränken oder ganz verzichten. Wenn das so wäre, dass wir nur verzichten müssen, warum kann das aus psychologischer Sicht gar nicht funktionieren?
Ja, das ist ein direkter Weg zurück. Es ist ein Rückschritt irgendwie, das ist ein Verlust an Lebensqualität, ein einfaches Zurück. Also damit kann man sozusagen keine Motivation aufbauen. Ja, trotzdem müssen wir natürlich ehrlich sein und sagen, es kann nicht so weiterlaufen, wie es gegenwärtig der Fall ist. Also das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und jetzt heißt es, Strategien zu entwickeln, wie wir da rauskommen aus der Situation. Und dann würde ich jetzt mal, nur um es wirklich kurz zu sagen, oder Slogans zu verwenden. Also die Antwort ist ja auf diesen Verzicht, ist ja eigentlich dieses Weniger ist mehr. Das ist relativ bekannt. Da steckt auch viel drin. Aber um das greifbar zu machen, im konkreten Verhalten und so weiter, das ist halt ein Riesenaufwand und das muss ja auch gelingen. Und mein Slogan wäre es sozusagen, weniger ist besser. In diese Richtung zu denken, dass nicht immer, ne, dass dieser Gedanke eben, dass es einfach weniger ist, schlecht ist an der Stelle, sondern es gibt wirklich in vielen Bereichen, und da gibt es für viele Menschen, glaube ich, genügend Beispiele, dass ein weniger auch besser ist, nicht mehr. Das ist ein bisschen schwieriger zu vermitteln und das wäre sozusagen auch der Ansatz, den wir hier versuchen, eben Lebensqualität sichtbar zu machen, wo man direkt sozusagen erfahren kann, auch im eigenen Handeln, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Und die Beispiele, die wir gerade gehört haben, auch von den Zuhörern, da ist ja ganz häufig auch sozusagen Gewinn an Lebensqualität mit drin. Das ist nicht die Lösung des Problems. Das wäre super einfach. Da bräuchte man nur sagen, hier, das ist der nachhaltige Weg in die Zukunft und es wird für alle sozusagen besser. So einfach ist es leider nicht. Man muss zum einen, ich glaube, Menschen auch befähigen, dass sie das erkennen können, dass da ein Besser drin steckt. Ja, das ist nicht automatisch sozusagen aus den Medien abzulesen. Das sind auch Prozesse, die ein bisschen Zeit brauchen. Und wir haben gerade schon Geduld und Durchhaltevermögen auch angesprochen. Das ist das eine. Und es wird Gewinner und Verlierer geben in diesem Bereich des Besser. Und auch diesen, und das muss man sagen, wir waren gerade bei Interessen oder ich habe auch keine Angst, das Wort Macht in den Mund zu nehmen, dass man da einige wird sozusagen entmachten müssen, nämlich die Verlierer, die werden immer dagegen sein. Dafür brauche ich aber Menschen, die sehr stark in ihrer Motivation sind, in ihrer individuellen Motivation, die es zu ihrem Lebensstil auch Nachhaltigkeit führen, weil nur die haben die Power, solchen Interessen dann entgegenzustehen und zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter.
Aber ehrlich muss man dann an der Stelle auch sein, höre ich durch. Und was hat das Ganze mit Achtsamkeit zu tun?
Achtsamkeit ist ja eine Geisteshaltung, sage ich mal, die man übrigens auch sehr gut fördern und trainieren kann. Und das sind wir im Kernbereich auch der Psychologie. Und die hat den Vorteil, dass sie mich dazu führen kann, wahrzunehmen, was ich eigentlich wirklich will. Und da ist eigentlich die Erfahrung, dass immer mehr nicht die Lösung aller Probleme ist, sondern eben auch das weniger sozusagen an bestimmten Stellen oder das besser für einen selber zu erkennen. Wenn wir wie Automaten die ganze Zeit nur im Getriebe des Alltages sozusagen unterwegs sind, so wird das beschrieben, nicht achtsam sind, nehmen wir unsere Bedürfnisse nicht mehr wahr, als Mensch, als biologische Lebewesen. Und das ist eine Hoffnung, da steckt eine positive Form der Begrenzung drin, weil ohne Begrenzung wird es Nachhaltigkeit nicht geben.
Aber Frau Wittos, Sie haben ja im Vorfeld erzählt, dass Sie genau dieses achtsame Umgehen mit Umwelt durch Ihre Arbeit bei Urban Zero tatsächlich so ganz handfest feststellen konnten. Erzählen Sie davon.
Na, man lernt ja selber auch nie aus, ne? Also ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, dass ich vor Urban Zero jetzt auch nicht also nicht zu den, was haben Sie am Anfang gesagt, Ökospinnern gehörte. Aber natürlich, wenn man in so einem Projekt arbeitet und merkt, okay, damit kann man was erreichen, damit kann man was schaffen und das hat so viele Facetten, dann nimmt man sich zwangsläufig was von mit an. Also natürlich, sonst würde man vielleicht auch nicht mit dieser Kraft und Leidenschaft daran arbeiten wollen. Deshalb ist es genau wie Marcel Hunneke auch beschrieben hat, man reflektiert sich mehr, man hat mehr Achtsamkeit, man überdenkt einfach viele Situationen, die sonst einfach ganz normal immer wieder geschehen sind. Ob das wirklich so sein muss, muss man mehr einkaufen, muss man Fleisch essen, muss ich diesen Weg mit dem Auto machen und reduziert automatisch. Wobei ich muss zugeben, also von einem wirklich nachhaltigen Lebensstil bin auch ich noch ein Stückchen weit entfernt.
Und es ist ja auch ein Lernprozess, das haben wir gehört. Noch eine Frage kam jetzt gerade bei der Hörerrückmeldung, die geht nochmal an Sie, Professor Hunneke. Nämlich die Frage, wie muss Bürgerbeteiligung denn gestaltet sein, damit es funktioniert? Haben Sie da vielleicht mal so 2, 3 Stichworte für uns? Ich weiß, das ist natürlich eigentlich ein eigenes Thema, aber trotzdem.
Ja, auf jeden Fall Stichworte direkt. Es muss Selbstwirksamkeit fördern. Ja, das ist das Wichtige, dass ich bei den Menschen aufbaue. Wir haben das gerade schon mal gesagt, dass sie einen Effekt in ihrem Verhalten haben. Das ist auf der individuellen Ebene sehr wichtig und auf einer kollektiven Ebene, also gemeinschaftliches Handeln wäre solidarisches Handeln, lohnt sich. Es lohnt sich, mich hier zu engagieren in dem Stadtteil, weil wir gemeinsam Effekte erzielen. Das ist, glaube ich, bei den Maßnahmen, die durchgeführt werden, sehr wichtig. Ich würde aber auch noch mal unterscheiden, aus wissenschaftlicher Perspektive, es gibt eben formelle und informelle Möglichkeiten Bürgerbeteiligung an der Stelle. Und die Formellen sind natürlich, weil man es auch erkannt hat, sind auch schon hoch, sagen wir mal, bürokratisch strukturiert, sage ich mal, an der Stelle. Und da muss man schon selber auch Jurist sein, um da sozusagen einen direkten Zugang in die Machtzentralen zu bekommen. Das gibt es schon und das sind längere Prozesse. Wir arbeiten jetzt erstmal auf der Ebene der informellen Beteiligung, würde man das nennen, eben wirklich über Motivation, Menschen in die Aktion zu holen. Und genau das, wenn hier schon Aktivitäten sind, wenn sich Menschen für die Biodiversität einsetzen und Grünflächen sozusagen aktiv gestalten, dass das mit eingebaut wird in diesen Gedanken. Ja, das wäre die informelle. Und dann haben wir natürlich langfristig schon auch das Ziel, in die formellen Verfahren der Bürgerbeteiligung zu kommen.
An der Stelle würde ich gerne die Astrid Ziebert noch mal hier in die Runde holen, die nämlich eine ganz klare Frage oder Forderung auch hat. Sie sind ja, haben wir gehört, sehr beteiligt. Sie haben schon Memoranden verfasst. Sie sind hier vor Ort am Platz aktiv. Aber es gibt schon eine klare Forderung oder zumindest einen Wunsch, den Sie formulieren würden, auch Richtung Stadt.
Ah ja, Richtung Stadt. Die Stadt ist ja Gesellschafterin. Und insofern fände ich das echt einen riesen Pluspunkt und eine riesen Sache, wenn der kommunale Wärmeplan mal ein bisschen eher fertig ist, als er unbedingt fertig sein muss. Weil das würde den Leuten auch Unsicherheit nehmen. Und das würde vielleicht die Leute auch hindern, aus dem Boot zu springen und zu sagen, doch, jetzt baue ich noch mal so eine alte Gasheizung ein oder sonst was. Ne? Wenn darüber eine gewisse Richtung schon mal vorherrscht.
Und das geht natürlich ganz klar an Linda Wagner. Es ist ein Wunsch. Ich weiß, dass politisch die Ansage ist, vom Bund bis 2028 dieser kommunale Wärmeplan stehen kann. Können Sie und sollten Sie an dieser Stelle schneller sein, wo Sie doch gerne hier mit Ruheort vorankommen wollen?
Ja, sagen wir mal so, hier bei einer Großstadt über 500.000 Einwohnern muss der kommunale Wärmeplan schon im Sommer 26 fertig sein. Das ist nochmal ein Unterschied zu den kleineren Städten. Und da geht natürlich Qualität vor Schnelligkeit auch und müssen natürlich auch entsprechend die Beteiligungsprozesse durchgeführt werden, die da auch erforderlich sind. Aber sicherlich ist auch hier der Stadtteil Ruhrort Gegenstand der Untersuchung auch für eine zukünftige Wärmeversorgung, wie die hier aussehen kann. Und es gibt auch eine Machbarkeitsuntersuchung für den Standort Ruhrort, wo es insbesondere um Wärmeversorgung geht und auch energetische Versorgung der Zukunft. Da werden auch unterschiedliche Modelle überprüft. Und wie gesagt, so viel eben zu dem kommunalen Wärmeplan.
Also wir sind noch in der Prüfungsphase. Frau Witthaus, eine Idee haben Sie, was den Fluss angeht? Denn Sie sind ja nun nah am Wasser gebaut.
Wir sind genau in zweifacher Hinsicht nah am Wasser gebaut, Rhein und Ruhr. Wir haben Überlegungen, eine Flusswasser-Wärmepumpe zu nutzen, was natürlich auch, da sind wir wieder bei der Komplexität und Kommunikation, was natürlich auch wirklich die Einbindung vieler verschiedener Akteure mit sich bringt, vom Wasseramt über die Bezirksregierung und so weiter angefangen. Aber sind recht zuversichtlich, dass wir da jetzt bald zu einem Ende der Prüfung kommen und wäre auf jeden Fall eine vielversprechende Option, um ein Nahwärmenetz zu bauen hier in Ruhrort.
Aber Sie sind tatsächlich in der Phase der Prüfungen nach wie vor. Wir hatten vorhin schon mal das Stichwort Geduld. Um die müssen Sie, all die Anwohnerinnen, die hier mit den Füßen scharren und gern mehr sehen möchten, immer noch bei all den Projekten, auch bei dem leerstehenden Gebäude, was mal Leuchtturmprojekt werden soll, müssen Sie bitten, oder?
Ja, definitiv müssen wir darum bitten. Also wir versuchen schon, eine wirklich hohe Schnelligkeit in dieses ganze Vorhaben reinzubekommen. Also normalerweise sind solche Prozesse ja auch mit einem Masterplan verbunden, der dauert so 2 bis 3 Jahre und dann irgendwann ist die Umsetzungsphase. Wir haben jetzt ungefähr 1 Jahr dafür gebraucht und sind jetzt auch schon relativ am Ende, was die ganze Maßnahmenplanung angeht. Also wir sind schon schnell, aber gefühlt natürlich immer noch zu langsam, gerade auch, ne? 2029 ist auch nicht mehr wirklich weit. Aber auch zum Beispiel mit der Immobilie an der Weinhangstraße, Harmoniestraße, sind wir doch bemüht, da deutlich, deutlich schneller Sichtbarkeit zu haben, um die Leute halt auch auf diesem Weg in eine umweltneutrale Sanierung mitzunehmen. Also das ist ja das Ziel. Da ist ja auch ein bisschen der Weg das Ziel. Und nicht am Ende wird es enthüllt und wir haben ein umweltneutrales Gebäude. Nein, also jeder soll ja wirklich auch mit reinschnuppern. Und wir haben jetzt auch dieses Jahr die ersten Veranstaltungen. Ich meine, im November war das, wo wir sagen, was haben wir damit vor und wie wird es mit dem Gebäude konkret weitergehen.
Jetzt haben wir aber hier beim Neumarkt und der Verkehrsberuhigung auch gehört, das sind dann teilweise Projekte, die nur auf 2 Jahre angelegt sind. Was passiert denn Anfang 2025, wenn das Projekt ausläuft hier am Neumarkt?
Auslauf heißt ja nicht, dass wir sofort die Pöller aus der Straße rausnehmen und hier die LKWs wieder durchjagen, aber da würde ich jetzt auch mal einen Seitenblick werfen. Das ist natürlich ein städtebaulicher Versuch gewesen, aber es heißt ja nicht, dass der Versuch komplett endet. Also ist ja auch anscheinend doch recht erfolgreich, möchte ich meinen.
Und an die Seite gehe ich dann gleich mal nochmal an Linda Wagner, Dezernentin hier von der Stadt Duisburg für Umwelt- und Klimaschutz. Wie geht's hier weiter mit dieser Verkehrsberuhigung? Wir haben gehört, es gibt einige Anwohner, die nicht so begeistert sind.
Ja, also das haben ja Versuche immer letztendlich auch zum Gegenstand, dass man das erstmal befristet macht und am Ende des Zeitraums eine entsprechende Evaluation vornimmt. Da wird man sicherlich auch die Bürgerschaft hier nochmal insbesondere mit einbeziehen. Aber wir haben ja auch für diesen Betrachtungsraum hier am Neumarkt einen Antrag gestellt für eine KRIS-Förderung. Das wird sicherlich auch nochmal in die weiteren Überlegungen hier einfließen, wie man diesen Neumarkt entsprechend umgestalten kann. Da wird sicherlich die Bürgerschaft auch nochmal mitgenommen werden müssen. Das ist halt alles im Fluss und das werden wir sicherlich auch weiterentwickeln. Und da wir ja uns in diesem partizipativen Prozess jetzt auch befinden und vorhin auch darüber gesprochen haben, dass wir beim Thema Kommunikation nochmal vielleicht ein Schüppchen drauflegen müssen, werden wir auch hier nochmal versuchen, die Bürgerschaft da bei der zukünftigen Ausrichtung mitzunehmen.
Und ich glaube, da möchte Frau Sibylle Kassen als eine der Anwohnerinnen, Sie haben sich hier gerade gemeldet, noch mal was dazu sagen. Denn die Verkehrsberuhigung, da sind Sie ja durchaus Fan von. Und ich schätze, Sie haben Interesse, dass das weitergeht.
Ja, absolut. Also wo sollten wir sonst mit den schönen Hochbeeten hin? Es gibt auch schon Anfragen von anderen Plätzen hier in Ruhrort tatsächlich, die auch gerne sowas aufbauen würden und die wir dabei unterstützen. Und es wäre ja jammerschade, wenn wir jetzt die Hochbeete sozusagen woanders hinkarren müssten. Und Geduld kann man nirgendwo besser lernen als beim Gärtnern. Auch da muss sich die Pflanze entwickeln.
Und das ist auch mit dem Thema Achtsamkeit durchaus verbunden, was wir nun auch schon gerade hatten. Mich würde noch mal interessieren, weil wir gerade hatten, dass auch andere Stadtteile sich interessieren. Frau Wagner, wie ist denn das geplant mit anderen Stadtteilen? Das hier ist eine Blaupause und es soll weitergehen Richtung anderer Stadtteile, das mal ganz Duisburg. Ich spinne jetzt vielleicht doch mal, umweltneutral wird.
Das ist natürlich eine schöne Vision, nicht nur Duisburg, vielleicht auch andere Städte. Ja, es ist ja erstmal der Zeitraum bis 29, der betrachtet wird. Und ich denke, wir müssen erstmal alle Kräfte bündeln, um hier quasi im Rahmen dieser Blaupause alle Kräfte reinzulegen, um eben auch entsprechend zu versuchen, zu pilotieren und Erfahrungen zu sammeln, was funktioniert nicht. Und dann wird man am Ende dieses Betrachtungsraums eine Evaluierung vornehmen und dann wird man gucken, was ist skalierbar, was kann man übertragen, was kann man vielleicht auch noch auf andere Regionen übertragen.
Frau Witters, gibt es denn andere Kommunen, die sich dann tatsächlich auch schon interessieren, was Sie hier machen? Also wie sieht es aus mit der Vernetzung mit anderen, ganz anderen Städten?
Es ist schon ein gewisses Interesse da, natürlich. Also das Thema Umweltneutralität und wir kümmern uns um einen ganzen Stadtteil, ist ja schon vom Ansatz, von der Vision interessant für viele Kommunen. Also wir haben schon Interessenten, die sich das mal hier angucken möchten und sind aber natürlich auch gerade einfach mitten im Prozess. Also wir geben gerne Einblick, also wir machen ja nichts im stillen Kämmerchen und behalten unser Wissen für uns. Nein, wir sind da, teilen das auch gerne, also das, was gut lief, das, was auch nicht gut lief, aber sind halt mitten im Prozess gerade. Aber das Interesse ist durchaus da, auf jeden Fall.
Und suchen Sie sich auch Inspiration bei anderen Kommunen? Denn das ist ja auch wichtig, auch Sie selber mal schauen, was kann denn funktionieren und was kann nicht funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Es gibt ja viele Stücke, die in anderen Kommunen gut funktioniert haben, die wir gerne hier dann auch nutzen würden.
Wir sticken näher. Hier fährt jetzt gerade ein etwas größeres Fahrzeug an uns vorbei, der LKW. Wir nehmen ein bisschen, weiter Richtung Ladenzeile. Ich glaube, so funktioniert es. Entschuldigung, nochmal weiter. Also andere Kommunen. Ich glaube, Sie sind auch mit den Niederlanden vernetzt, richtig?
Im Bereich der Circular City sind auch verschiedene Förderprogramme, die jetzt gerade, oder Förderaufrufe, an denen wir uns beteiligen, gemeinsam auch mit dem Team Duisburg natürlich. Das sind ja spannende Ansätze, die gerade in den Niederlanden auch umgesetzt worden sind. Jetzt letzte Woche waren wir erst in Hamburg und hatten uns da Maßnahmen in der Hamburger Speicherstadt angeguckt zur klimaneutralen Sanierung des Weltkulturerbe Speicherstadts, was natürlich auch sehr inspirierend und spannend ist. Also ich denke, auch wir können von vielen Kommunen und Ansätzen jede Menge lernen.
Das könnte mich nämlich auch nochmal interessieren, weil Ruhrort ja schon sehr speziell ist mit dem Hafen auch. Ganz am Anfang hatte ich die Frage, glaube ich, nicht gestellt, die aber interessant ist, gerade was den Hafen betrifft. Wir haben da Kähne, die mit Schweröl durchfahren. Das wird auch mit eingerechnet in Ihre Gesamtökobilanz von Ruhrort. Ist das richtig? Wie kann das funktionieren, frage ich mich.
Das wird auch mit eingerechnet, genau, aber wir gucken ja tatsächlich auf die Emissionen, die im Stadtteil Ruhrort passieren. Also das sind dann die sogenannten Systemgrenzen, die da zum Greifen kommen. Also die Emissionen, die hier verursacht werden, wenn jetzt ein Schiff in Ruhrort ablegt und dann bis nach Rotterdam fährt, dann werden die Emissionen im Stadtteil zugeschlagen, die auch hier in Ruhrort vonstatten gehen. Also sobald es quasi die Systemgrenze verlässt, das ist eine geografische Grenze, dann sind die Emissionen anderswo zugeordnet. Weil der Gedanke ist natürlich, wir fangen hier in Ruhrort an und perspektivisch ist es wie ein Puzzle, das sich zusammensetzt, dass immer mehr Städte oder Kommunen und Stadtteile diesem Gedanken folgen und jeder sich um seine Emissionen dann vor Ort dann auch kümmern kann.
Und das heißt auch, an den Schiffen selber soll nichts verändert werden. Die können weiter so fahren mit ihrem Schweröl wie bisher.
Da sind ja, also ne, wenn wir jetzt als kleine Projektgesellschaft Urban Zero Ruhrort zu einem internationalen Konzern kommen und sagen, wir fänden es schon schön, wenn ihr keine Dieselmarine mehr benutzt, sondern Wasserstoff, dann glaube ich, wird direkt wieder aufgelegt oder die Tür zugeschlagen. Aber der Hafen ist natürlich auch bemüht, das ganze Hafenareal deutlich im Sinne der Umweltneutralität umzugestalten. Also das Thema Landstrom ist ein großes. Die ganzen Anleger für die Binnenschiffe werden mit Landstrom ausgestattet. Also es muss dann kein Dieselgenerator mehr an Bord laufen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern man kann halt den Stecker reinstecken an eine Ladesäule und was auch schon eine immense Einsparung an CO2 dann bedeuten würde.
Professor Hunecke, darf ich Sie noch mal kurz mit in die Runde holen und noch mal nachfragen, weil genau das ja das Spezielle hier auch an Ruhrort ist, was ist übertragbar und was nicht. Was ist das aus Ihrer Einschätzung nach? Was können sich hier andere Kommunen abschauen und vielleicht mitnehmen für ihre eigenen Planungen, wenn es um Umweltneutralität oder sagen wir mal Klimaneutralität geht?
Ja, es gibt bestimmte Merkmale hier des Stadtteils, die sind räumlich, kann man das machen, aber eben auch soziostrukturell, wenn wir sagen, Soziodemografie. Und der Vorteil ist, dass es hier ein sehr gemischter Stadtteil sozusagen ist, wo es relativ viele von gibt. Also auch ein sozial-migrantischer Anteil ist relativ groß. Und ich glaube, dass man das auf Ruhrgebietsstädte übertragen kann, die müssen keinen Hafen haben an der Stelle, darauf will ich sozusagen hinaus. Ja, das ist eben sozusagen Siedlungsstruktur, Raumstruktur, das ist sozusagen sehr gut übertragbar. Ich will jetzt aber auch sagen, dass damit klassische Herausforderungen verbunden sind, nämlich in auch soziale Milieus mit dieser Thematik reinzukommen, was auch uns sozusagen sehr schwer fällt und wo wir auch noch ein paar Jahre sozusagen für brauchen. Wir sind jetzt seit einem Jahr in gewisser Weise hier aktiv und erreichen eben doch hauptsächlich, ist ja keine Überraschung, die schon sensibilisierten Menschen oder die schon engagiert sind. Und wir müssen hier so im Sinne eines Schneeballprinzips versuchen, dass es noch zu einer Ausweitung kommt, ne, die Multiplikatoren vor Ort sozusagen dazu befähigen, dass man auch in andere Bevölkerungsgruppen kommt. Und das ist eine Herausforderung, die haben wir in ganz vielen Städten sozusagen in die Breite zu kommen.
Da würde ich ganz gerne noch mal eine Beobachtung teilen, denn wenn man hier von dem Neumarkt weiter in eine bestimmte Richtung, ein paar Straßen weiter sozusagen geht, dann sieht man, dass da ein ganz anderes Viertel, eine ganz andere Idee ist, da ist auch viel Leerstand und Sie haben gerade gesagt, auch die migrantische Kultur ist da sehr groß. Sie sagen gerade das Schneeballprinzip, das klingt jetzt sehr, ich sag mal, auf einer Metaebene. Was heißt das denn ganz praktisch? Wie kann das praktisch funktionieren?
Ja, ebenso abstrakt wäre der Begriff für so eines sozialen Netzwerks, aber das will ich jetzt konkretisieren. Wir versuchen ja, die Idee der Enkelfähigkeit als Idee in die sozialen Netzwerke reinzubekommen. Das heißt, es muss sozusagen auch in einer, sage ich mal, türkischen oder türkeisprachigen Kommune sozusagen rüberkommen, dass das eine Idee ist, für die es sich lohnt, sozusagen einzusetzen und auch seinen eigenen Lebensstil etwas in die Richtung zu orientieren. Und dazu muss man Zugänge zu diesen einzelnen Communities sozusagen schaffen. Das hängt mit Sprache zusammen, das hängt bis in kleinste kulturelle, sag ich mal, nonverbale Kommunikationsmuster geht das. Und das kann man nicht von außen, wenn man da einfliegt. Ja, das ist nicht so eine Beratungsaufgabe, die man sich einkaufen kann, sondern das muss über einen längeren Zeitraum sozusagen dann wachsen. Und ganz konkret angesprochen, hier, wir müssen den Schritt noch in die anderen Quartiere, das ist eine wesentliche Aufgabe, das muss einfach noch erfolgen. Wir versuchen erstmal im Kerngebiet hier jetzt Fuß zu fassen.
Und wäre ein Beispiel zum Beispiel, dass man an die Kitas und Schulen, also schon in die Kindergärten und an die Jugendlichen und Kinder rankommt?
Natürlich, nur haben wir schon längst gemacht. Das ist eine der ersten Sachen. Wir gehen natürlich an alle, sag ich mal, zivilgesellschaftlichen Akteure sind wir direkt drauf zugegangen, ja, in diesem Jahr, und wir haben auch Listen und so weiter. Wir haben ja alles abgegrast, auch migrantische, Communities. Aber man muss dann immer in diesen Communities Leute finden, die diese Idee weitertragen. Das ist das Problem. Informiert und Kontakt, das natürlich alles schon gemacht. Das ist das Erste, was man überhaupt macht. Zu Ort gucken, was ist vor Ort sozusagen da. Aber dann Menschen, konkrete Menschen zu identifizieren, denen das Thema so wichtig ist, dass sie es dann weiter transportieren. Da ist noch viel Bedarf und das wird genau wieder Zeit und Disziplin brauchen.
Vielleicht kann Frau Witters noch mal kurz ein bisschen beschreiben, wie man an solche Multiplikatoren, denn das sind ja genau die Menschen, die Sie gerade meinen, wie man an solche Multiplikatoren rankommt, beziehungsweise vielleicht, was der Plan ist, wie Sie, weil ich glaube, da auf der Ebene sind Sie noch gar nicht, wenn ich das richtig einschätze. Aber was wäre die Idee, um an Multiplikatoren heranzukommen?
Also wir sind schon im Kontakt mit den Multiplikatoren hier vor Ort, also mit einem Teil. Alle kennen wir natürlich noch nicht, gehe ich mal ganz stark von aus. Also wir sind jetzt eher im Süden gestartet des Stadtteils und haben da auch Kontakt zu, wie Herr Hunde gesagt hat, zivilgesellschaftlichen Akteuren aufgebaut. Aber auch da, wie gesagt, Kommunikation ist noch ein bisschen unsere offene Flanke. Da müssen wir noch deutlich mehr in den direkten Kontakt gehen. Und gerade auch im nördlichen Bereich. Also wir hatten ja zum Beispiel auch immer ein großes Festival im Stadtteil, wo wir auch überlegen, dass wir vielleicht eher kleinere Stadtteilfeste in den einzelnen Mikroquartieren innerhalb des größeren Quartiers Ruhrort machen, um dann da einfach ein bisschen näher dran zu sein. Aber genau, also Multiplikatoren, Schlüsselakteure ist ein wesentlicher Punkt in der Kommunikation vor Ort.
Und Herr Hunecke, noch eine Minute haben wir ungefähr Zeit. Dann sagen Sie noch kurz, was Ihnen an diesem Punkt noch wichtig ist.
Ja, eben nicht nur Multiplikatoren und finden und sozusagen die ansprechen, sondern man muss sie sozusagen auch befähigen, dass sie das weiterbringen. Das reicht nicht. Wir hatten, bevor es losging, in eurem SEO schon Multiplikatoren-Treffen. Die sind alle bekannt. Die Listen sind da, die Leute sind auch mal gekommen. Aber man muss dann Multiplikatoren finden, die für sich selber auch dieses Ziel, wir hatten es gerade erkannt haben, ich steigere auch die Lebensqualität mit Enkelfähigkeit und tragen das dann sozusagen mit in ihren Verein, in ihre Community. Das erfordert aber eine Befähigung. Und es ist das Ziel, das kann ich an der Stelle sagen, dass wir solche Multiplikatoren oder als Klimacoaches versuchen auszubilden. Ja, und wenn wir da 10 von in der ersten Runde zum Beispiel ausbilden könnten, hätten wir 10 weitere Netzpunkte, die müssen wir identifizieren und haben da auch Ideen, wie wir es machen.
Also Ideen, das hört man ganz deutlich hier in Duisburg-Ruhrort, gibt es jede Menge. Wir werden das als Sendung und auch als Sender durchaus weiter begleiten, denn den Klimatag, den soll es vielleicht auch nicht nur einmal geben im Deutschlandfunk. Emissionsfrei, sauber und lebenswert in Duisburg entwickeln Anwohnerinnen und Anwohner die Stadt von morgen, die Lebenszeit am Tag, an dem wir, wie gesagt, hier im Deutschlandfunk unter dem Motto, so geht Klimaschutz, viele inspirierende Projekte und Ideen vorstellen, auch noch im weiteren Programm, definitiv hier im Deutschlandfunk. Ich sage danke an alle, die mitgemacht haben, an diesem Vormittag sich die Zeit genommen haben bei der Lebenszeit und ihr Engagement vorgestellt haben. Und ich möchte noch verweisen auf die Sendung in der kommenden Woche. Dann wollen wir wissen, ob Sie, Hörerinnen und Hörer, vielleicht das erstgeborene Kind in Ihrer Familie sind und deshalb besonders verantwortungsbewusst und angepasst oder ob Sie vielleicht das Nesthäkchen sind und der Sonnenschein und Clown in der Familie heißt. Kann man überhaupt bei der Geschwisterfolge auf die Persönlichkeit schließen? Das ist das Thema in der kommenden Woche und Sie können sich gern beteiligen, jetzt schon per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf Ihre Antworten und ich sage nochmal Danke an dieser Stelle an alle Beteiligten. Katrin Witthaus von Urban Zero, Marcel Hunecke von der Fachhochschule Dortmund, Linda Wagner war da als Dozentin von der Stadt Duisburg für Umwelt- und Naturschutz und natürlich auch alle Anwohnerinnen. Herzlichen Dank, dass Sie Ihr Engagement hier vorgestellt haben. Die Lebenszeit. Mein Name ist Stefanie Gebert. Danke und tschüss.